Pulverfass Sprachbarriere. Kulturelle Unterschiede verstehen. Immer wieder hören wir hier von Sprachbarrieren, von Überlastung des Gesundheitswesens, von demografischer Veränderung in der Gesellschaft bis hin zur Eskalation. Woran liegt es, dass die Situation so verfahren ist? Dass der Job, den man einst gewählt hat, um Menschen zu retten, einem das Gefühl vermittelt, selbst gerettet werden zu müssen? Wieso hört sich beinahe jede Unterhaltung über die Arbeit nur noch wie ein Klagelied an? Und ich frage mich natürlich auch, was man tun kann, um aus dieser negativen Lage rauszukommen. Dr. Peter Neudeck, Verhaltenstherapeut in Köln, ist so nett und sieht sich diese Entwicklung mit uns aus verschiedenen Blickwinkeln an. Ich denke, dass wir erstmal verstehen sollten, wie wir überhaupt in dieser Situation gelandet sind und woraus sie sich zusammensetzt. Schauen wir uns an, was hier alles aufeinander trifft. Kulturelle und sprachliche Hürden, emotionaler Stress von Seiten der Patienten und der Behandler in einer Notsituation, ein verändertes Verständnis in der Gesellschaft, was den Anspruch auf Versorgung angeht, eine Herabsenkung der Aggressionsschwellen, ausgereizte Belastungsgrenzen. All diese Faktoren spielen eine Rolle und haben jetzt einen Impact auf die konkreten Zustände in unserem Gesundheitssystem. Dröseln wir das mal der Reihe nach auf. Allem voran bestehen in sämtlichen hier genannten Fällen und allgemein in den meisten Brennpunktvierteln soziale und kulturelle Unterschiede sowie häufig sprachliche Barrieren und der Einfluss von Drogen, Alkohol, Cannabis, Amphetamin. Verständlicherweise geht die Forderung durch die Gesellschaft, all diese Barrieren abzubauen. Grundsätzlich sollte man aber schon einen Schritt davor anfangen und akzeptieren, dass diese Probleme, Unterschiede und Barrieren vorhanden sind. Es entsteht der Eindruck, dass in Teilen der Gesellschaft diese Probleme schlichtweg ignoriert oder negiert werden und die Situation so dargestellt wird, als würde man sich selbstverständlich auf Augenhöhe begegnen. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Es ist beispielsweise manchmal gar nicht möglich, Patienten ohne Dolmetscher zu behandeln. Sprache ist das erste und vorrangige Handwerkzeug auch in Notfallsituationen. Und über Sprache werden zudem Kultur und Sozialisation vermittelt. In einer akuten Notsituation, wenn der Rettungsdienst an einem Einsatzort eintrifft oder beispielsweise auch in den Notambulanzen, sind aber natürlich keine Dolmetscher vorhanden. Da bleibt den Kollegen selten eine andere Wahl, als mit sehr einfachen Worten und Gesten eine Verständigung möglich zu machen. Zu diesen ersten Hindernissen gesellen sich noch weitere. Gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede bezogen auf die Herkunft und Sozialisation und daraus entstehende Erwartungen der Beteiligten spielen ebenso eine wichtige Rolle. Ich möchte das mal langsam steigern. Ein Begriff, der immer wieder im Zusammenhang mit Notfalleinsätzen, besonders in sozialen Brennpunkten auftaucht, ist die Anbindung ans Gesundheitssystem bzw. das Argument, es gäbe keine hausärztliche Versorgung, deshalb müssten manche der Betroffenen eben sofort die Notrettung kontaktieren. Was heißt das? Alle Menschen, die sich offiziell und legal in Deutschland aufhalten, sind gesetzlich verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschließen. Das gilt ebenfalls für ausländische Studenten oder Arbeitnehmer. Wer nach Deutschland einreist, um Asyl zu beantragen, hat zwar nur Anspruch auf eine medizinische Grundversorgung, die Behandlung von akuten Krankheiten fällt allerdings darunter. Um diese in Anspruch zu nehmen, müssen Patienten in einer Praxis vorstellig werden und das ist von der Politik auch genauso gewollt. Lotsenfunktion. Allerdings fehlt es oft schon an basaler Aufklärung und Information über unser System. Und so beginnt eines der Probleme, über das wir auf den vorangegangenen Seiten mehrfach gestolpert sind. Menschen, die erst vor kurzem aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, haben in der Regel zunächst einmal überhaupt keinen Überblick über unser Gesundheitssystem und darüber, wie die Kette der Anlaufstellen funktioniert. Vom Allgemeinarzt über den Facharzt oder Notarzt über die Krankenhäuser und Rettungsdienste. Menschen, die erst kürzlich nach Deutschland geflohen sind, leben oftmals isoliert in abgeschlossenen Spaces, womöglich in irgendwelchen Containerhäusern, ohne wirkliche Anbindung an die gesellschaftliche Realität hierzulande. Und dann geschieht Folgendes. Jemand aus einem anderen Kulturkreis, der hier seit 2 Wochen lebt, verdirbt sich den Magen mit der zünftigen deutschen Küche, weil er eine ganz andere Ernährung gewohnt ist. Er kommt nicht mehr von der Toilette runter, quält sich mit Magen- und Darmkrämpfen und wählt den Notruf, weil er sich nicht anders zu helfen weiß. In seiner Erwartung kommt dann ein Arzt, der hilft. So stellt er sich das vor. Das ist ein eher harmloses und wenig komplexes Beispiel, aber ich nehme es gern, um in den Blickwinkel des Patienten einzutauchen. Außerdem demonstriert es gut, wie es zu den sogenannten Einsätzen wegen eines Schnupfens kommt. Wenn wir den Blickwinkel nämlich ganz klein machen, könnte man auch sagen, für Patienten aus den meisten nicht-westlichen Kulturkreisen ist der uniformierte Rettungssanitäter gleichbedeutend mit einem Arzt und der Gedanke aktiv, wenn ich den Notruf wähle, kommt der Notarzt. Fehlende Aufklärung vor dem Hintergrund kulturell unterschiedlicher Sozialisierung kann natürlich auch zum genauen Gegenteil führen, nämlich dazu, dass Ärzte und Ärztinnen beispielsweise ungleich wahrgenommen werden. Es kann durchaus passieren, dass eine junge Sanitäterin oder Ärztin einen Patienten mit Migrationshintergrund aufnimmt und dieser möchte sich von ihr gar nicht behandeln lassen, weil die Kollegin nicht dem Stereotyp und den kulturell geprägten Vorstellungen entspricht, die dieser Patient von einem Arzt hat. Man sieht schon an wenigen Beispielen, wie leicht es zu Fehlkommunikation und Unverständnis kommen kann. Dabei bleibt es jedoch oftmals nicht. Körperverletzungen, Anspucken, an den Haaren ziehen bis hin zur Bedrohung mit Waffen. All dies erleben Retter im Einsatz. Besonders Einsätze in No-Go-Areas, die es aus der offiziellen Sicht der Polizei und Politik gar nicht gibt, die aber einen Teil der Realität in deutschen Städten darstellen, können sehr schnell sehr gefährlich werden. Die Beantwortung folgender Fragen bietet eine erste Möglichkeit zur Orientierung für Retter in Hinsicht auf die potenzielle Gefahr von Gewalt und Übergriffen. Wo genau und bei welchen Einsätzen kommt es häufig zu Übergriffen? Wer genau sind die Täter? Welche Straftaten werden begangen? Welche Rolle spielen Sprach- und Kulturunterschiede am Einsatzort? Welche Rolle spielen Alkohol und Drogen? Um welche Formen der Gewalt handelt es sich? Wie ist es möglich, sich auf gewalttätige Übergriffe einzustellen, beispielsweise mit Hilfe eines Trainings? Die Ursache für Schwierigkeiten, Übergriffe bis hin zur Gewalt sind selbstverständlich vielschichtig. Eine Reduktion auf die eine Ursache macht ebenso wenig Sinn wie eine Schuldzuweisung. Dennoch, ich denke, es ist wichtig, genau zu benennen, was in der Realität vor sich geht, ohne falsche Scheu, unpopuläre Aussagen zu machen. Es gibt Menschen, die mit falschen Informationen und Erwartungen nach Deutschland kommen. Diese werden teils gezielt von kriminellen Banden und Organisationen in den Heimatländern verbreitet. So entsteht die Annahme, dass es hier ein umfassendes Gesundheitssystem gibt, alles bestens organisiert ist und für alle jederzeit und umsonst der höchste medizinische Standard verfügbar ist. Grundsätzlich stimmt vieles davon. Jedoch kann daraus der Anspruch entstehen, immer in 0,nix behandelt zu werden. In den vergangenen Jahren hat das Aufsuchen von Notfallambulanzen in Krankenhäusern sehr stark zugenommen. Manche Menschen reagieren sehr verärgert bis hin zur Gewaltbereitschaft, wenn sie dort aus ihrer Sicht nicht schnell genug behandelt werden. Die Hemmschwelle ist auch hier geringer geworden. In den meisten Fällen bedeutet, in 0,nix behandelt werden wollen, dass die Patienten in erster Instanz den Notruf wählen, auch und gar nicht selten, wenn keine lebensbedrohliche Situation vorliegt. Die Gründe dafür haben wir nun schon ausgiebig beleuchtet. Jedoch beobachte ich diesen Prozess natürlich nicht nur bei Patienten mit Migrationshintergrund. Meiner Beobachtung nach hat sich grundsätzlich ein unschöner Trend in der Gesellschaft eingeschlichen oder zumindest das Gerücht, dass man schneller behandelt wird, wenn man über den Notruf den Weg ins Krankenhaus findet. Das führt aber nur zu überlasteten Notambulanzen und stellt eine neue Quelle für Stress und Konflikte dar. Denn in dieser Situation trifft Druck auf Verzweiflung. Der Notfallmediziner ist bis zum Anschlag im Stress, möchte schnell seine Patienten versorgen und der Patient möchte ganz schnell versorgt werden, hat mitunter obendrein Schmerzen und Angst. Diese Kombination aus Emotionen ist ein Pulverfass in einer akuten Stresssituation. Abgesehen von der fehlenden Aufklärung gewisser Patientengruppen bringe ich die veränderte Erwartungshaltung in Bezug auf eine rasche Versorgung auch mit der heutigen Konsumgesellschaft in Zusammenhang. Den Menschen wird durchgehend suggeriert, der Kunde sei König und hätte jederzeit einen Anspruch darauf, dass ihm schnell weitergeholfen wird. Nun ist ein Patient aber eben kein Kunde, sondern eigentlich in einer Bittstellerposition. Ich für meinen Teil bin noch so aufgewachsen, dass man sich besonders höflich verhält, wenn man von jemandem Hilfe möchte. In der heutigen Realität sieht das manchmal leider anders aus. Es zeigt sich hier eine Tendenz, die von einem durch nichts zu rechtfertigenden Anspruch auf immer verfügbare, erstklassige Leistungen des Gesundheitssystems geprägt ist. Wir beobachten, dass es immer häufiger vorkommt, dass Personal von der Feuerwehr, von der Polizei, von Rettungsdiensten beschimpft oder tätlich angegangen wird. Das ist, denke ich, eine Entwicklung, die daraus resultiert, dass die Hemmschwelle für gesellschaftliches Fehlverhalten geringer geworden ist, weil sie meiner Meinung nach unter anderem durch die sozialen Medien, wo es diese Grenzen gar nicht gibt, abgebaut wird. Im Netz herrscht so viel Distanzlosigkeit, ob fake oder echt, wird erst in zweiter Linie relevant. Und dadurch ist dieser Zustand, dass Menschen sich gegenseitig nichts Gutes tun, so präsent, dass sich innerhalb der Bevölkerung die Hemmschwelle auch offline senkt. Das betrifft jeden Bereich unseres sozialen Lebens und unseres Alltags und der Anspruch, zum Beispiel in einem Krankenhaus sofort freundlich bedient zu werden, gehört ebenfalls dazu. Wenn man kurz innehält und sich fragt, ob ein solcher Anspruch berechtigt ist, wird man zum Schluss kommen müssen, dass dies Wunschdenken ist. Ein Wunschdenken, das in den öffentlichen Medien, nicht nur im Internet, immer wieder verstärkt wird, indem suggeriert wird, dass unsere Zahlungen ins Gesundheitssystem einen persönlichen, individuellen Anspruch auf ständig verfügbare, erstklassige Leistungen bedingen. Wenn man in einer solchen Institution arbeitet, muss man sich schon fragen, wo setze ich die Grenze, damit dieses Verhalten von Patienten nicht überhand nimmt? In manchen Notaufnahmen sind mittlerweile Ordnungsdienste bzw. private Sicherheitsfirmen eingesetzt, weil Pflegepersonal angegangen wird. Selbstverständlich macht sich dadurch eine gewisse Angst unter den Kollegen breit, sodass man teilweise eine Art Burgmentalität beobachten kann, hinter der sich ein bisschen verschanzt wird und ein Gemeinschaftsgefühl »Wir gegen die« und »Wir müssen uns schützen« entsteht. Das ist ebenso eine unschöne Entwicklung, aber eine Erklärung dafür, wie Aggression und Tätlichkeiten sich hochschaukeln. Es kommen noch weitere Faktoren hinzu, die diese Gemengelage beeinflussen. Beispielsweise der Personalmangel in den Krankenhäusern aufgrund der Arbeitsbedingungen oder der schlechten Bezahlung. Einfache Lösungen gibt es auch hier nicht. Jedoch wäre es für alle Player erleichternd, wenn in den Notaufnahmen der Krankenhäuser Patienten abgewiesen werden dürften, deren Erkrankung keinen Notfall darstellt. Diese Art der Triage wurde schon diskutiert, der Gesetzgeber konnte sich jedoch bisher nicht dazu durchringen, dies so festzuschreiben. Hier darf man auf die Zukunft hoffen.